Deutschlandfunk. Hintergrund.
Völkermord an den Jesiden. Deutsche IS-Frauen vor Gericht. Eine Sendung von Christine Hellberg.
Navin ist 22, als sie der deutschen Nadine K. zum ersten Mal begegnet. Im irakischen Mossul, das damals zum Einflussgebiet der Terrororganisation IS gehört, des sogenannten Islamischen Staates. Der Ehemann von Nadine K., ein syrischer Arzt, bringt die junge Jesidin im April 2016 mit nach Hause. Dort, so heißt es in der Anklage des Generalbundesanwalts, soll er sie als Haushalts- und Sexsklavin gehalten haben. Die Schrecken jener Zeit würde Navin am liebsten vergessen, erzählt ihre Anwältin Sonka Mena. Sie spricht für die Jesidin, weil diese in Deutschland unter Zeugenschutz steht und deswegen nur unter ihrem Vornamen genannt wird. Um der Gerechtigkeit willen habe ihre Mandantin sich entschieden, auszusagen und als Nebenklägerin aufzutreten, betont Mena. Im Sitzungssaal 10 des Oberlandesgerichts Koblenz stößt die junge Jesidin Ende Februar wieder auf Nadine K. Die 37-jährige Deutsche aus Idar-Oberstein ist wegen Beihilfe zum Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wegen Kriegsverbrechen angeklagt. An 6 Tagen habe Navin die Fragen von Senat und Verteidigung beantwortet, so Rechtsanwältin Mena.
Sie hat uns berichtet während des Prozesses, dass sie eben wiederholt vom Ehemann der Nadine vergewaltigt worden ist, dass die Angeklagte davon wusste und regelmäßig das Haus verlassen hätte. Es wäre ihr eigentlich auch nicht recht gewesen, also ihren Mann mit anderen Frauen zu teilen. Das betraf jetzt nicht nur die Sklavin, sondern auch Zweitfrauen. Bis zu 4 Frauen waren ja nur aber erlaubt. Deswegen hat sie das akzeptiert, genauso wie sie auch akzeptiert hat, dass es dazu gehört, im IS Sklavin als Kriegsbeute zu vergewaltigen und sie auf diese Art und Weise eben auch von ihrer Religion und ihrer Glaubensgemeinschaft der Jesiden zu trennen. Und es war eine Form von Zwangskonversion, den sich eigentlich die meisten auch zumindest zum Schein gefügt haben.
Auch ihre Mandantin Navin habe ihr das so bestätigt, dass sie im Herzen aber immer Jesidin geblieben sei. Navin stammt aus Sinjar, der Heimat der jesidischen Religionsgemeinschaft im Nordirak. Dort arbeitet sie als Radiomoderatorin und möchte ihre Jugendliebe heiraten, als am 3. August 2014 der IS die Region überfällt. Für die islamistischen Terroristen sind die Jesiden sogenannte Teufelsanbeter. Teufelsanbeter aber, so die Ideologie, müssen vernichtet werden. Der IS tötet tausende Männer und verschleppt etwa 6000 Frauen und Kinder, darunter auch Navin. Sie sei von mehreren IS-Anhängern missbraucht worden, dann zu Nadine K. und ihrem Mann gekommen, berichtet die junge Jesidin vor dem Gericht in Koblenz. Dort habe sie putzen, arbeiten, den Haushalt führen, die Kinder und Tiere versorgen müssen. Sie sei geschlagen und vergewaltigt worden, 3 Jahre lang, eingesperrt, eine Flucht unmöglich. Navins Martyrium endet im März 2019, als die letzten IS-Anhänger, darunter auch Nadine K. und ihr Mann, in Nordostsyrien von kurdischen Kräften gefangen genommen werden. Der syrische Ehemann wird inhaftiert, Frauen und Kinder kommen ins Lager Al-Hol, eine riesige Zeltstadt in der syrischen Steinwüste. Doch die Jesidin hat Glück. Sie kann das Lager verlassen, kehrt zu ihrer Familie im Nordirak zurück, heiratet ihren Jugendfreund. Für den Prozess in Koblenz sei das Paar aus dem Nordirak angereist, erzählt Anwältin Mena. Die Konfrontation mit den Erinnerungen an den Genozid, an die Flucht in die Berge, hätten ihre Mandantin derart aus der Fassung gebracht,
dass wir in der ersten Woche viele Pausen brauchten und sie auch zeitweilig abbrechen musste und fast ohnmächtig geworden ist. Und das waren keine schönen Szenen, aber es war ja trotzdem wichtig, weil sie gesagt hat, ich bin ja nicht nur hier für mich, um mein Recht zu kriegen, sondern ich bin auch dafür da, dass die Welt das erfährt, was mir passiert ist.
Vor Gericht auszusagen, die Verbrechen des IS bekannt zu machen, dazu beizutragen, dass sich solche Verbrechen nicht wiederholen, das treibe ihre Mandantin an, so Mena. Gedanken, die auch Farida Khalaf teilt. Die 26-jährige Jesidin kam 2015 nach Deutschland. Baden-Württemberg nahm damals mehr als 1000 jesidische Frauen und Kinder auf. Khalaf wurde zu ihrer Stimme, weil sie den Mut hatte, über ihre Zeit in IS-Gefangenschaft zu sprechen.
als ich angefangen habe, das war mir total schwer. Dass man jedes Mal wiederholt und so kommt alles hoch, das ist sehr schwer. Aber in einem Seite bin ich echt zufrieden, dass ich erzählt habe, weil wenn ich und die andere Überlebende ihre Geschichte nicht erzählen konnten, dann hatten wir so Hilfe wie heute nicht bekommen.
Die Vereinten Nationen und 13 Staaten haben die Verbrechen an den Jesiden inzwischen als Genozid, als Völkermord anerkannt. Darunter auch Deutschland, das die größte jesidische Exilgemeinde beherbergt. Von den insgesamt 1 Million Jesidinnen und Jesiden leben mehr als 200.000 in der Bundesrepublik. Als der Bundestag im Januar 2023 den Genozid an den Jesiden einstimmig anerkennt, spricht Außenministerin Annalena Baerbock von einem Auftrag zu handeln. Anfang März reist sie in den Irak, trifft jesidische Überlebende und politische Vertreter. Mit dabei ist auch der Psychologe Jan Ilhan Kizilhan. Er leitet das Institut für transkulturelle Gesundheitsforschung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Der Trauma-Experte arbeitet seit Jahren mit Opfern des IS und bildet im Nordirak Psychotherapeuten aus. Mehr als 300.000 Jesidinnen und Jesiden leben dort noch immer in Flüchtlingslagern, unter Bedingungen, die ihr Fortbestehen als religiöse Gemeinschaft gefährdeten, sagt Professor Kizilhan.
Nach dem Genozid beginnt so ein langsames Genozid, dass die Menschen an Hoffnung verlieren, keine Perspektive haben. Und da machen wir uns ernsthafte Sorgen, dass diese Community, die sehr streng war oder sehr klar strukturiert war in ihren Regeln, Traditionen, Werten, Rituale mit ihren Kastensystemen, dies können sie in diesen Camps nicht verwirklichen. Und sollte das so lange dauern, werden erstens die versuchen, alle das Land zu verlassen. Oder sie werden einfach als Gesellschaft dort zusammenbrechen.
Die meisten Jesiden würden gerne in ihre Heimatregion zurückkehren. Doch dafür muss das Gebiet Sinjar wieder aufgebaut werden und sicher sein. Wie anderswo im Irak gibt es jedoch noch viel Zerstörung. In Sinjar liegen noch Minen. Tote aus Massengräbern sind noch nicht geborgen. Darüber hinaus nutzen iranische Milizen das Gebiet, um nach Syrien zu gelangen. Die Türkei fliegt dort Luftangriffe gegen PKK-Kämpfer und ihre Unterstützer. Wieder erstarkende IS-Zellen verüben Anschläge. Ohne Sicherheit und Stabilität könnten die Jesiden die Gräueltaten des IS kaum verarbeiten, erklärt der Therapeut. Und für den Blick nach vorne brauche es noch etwas: das Gefühl von Gerechtigkeit. Dafür will auch die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe sorgen. Seit Jahren müssen sich IS-Anhängerinnen und Anhänger vor deutschen Gerichten verantworten. 26 deutsche Frauen sind für ihre Verbrechen beim IS bereits verurteilt worden. Zunächst konzentrierten sich die Anklagen auf die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Inzwischen reichen sie bis zum Genozid. Der Völkerrechtsexperte Alexander Schwarz hat mehrere Prozesse für die Organisation Amnesty International beobachtet. Er spricht von Quantensprüngen.
Erst im Laufe der Zeit hat man die Vielfalt an Verbrechen des Islamischen Staates ermittelt und damit eine Beweisgrundlage geschaffen, die eben auch diese Diversität an Verbrechen erst anklagen konnte. Das große Problem für die Bundesanwaltschaft war ja eben, dass sie vor Ort nicht ermitteln können. Und hat ja hunderte, wenn nicht tausende Beweise und Interviews auch geführt, auf die sie eben letztendlich diese Anklagen auch gestützt hat.
Wie aber eine Beweisführung vornehmen, wenn nicht vor Ort ermittelt werden kann? Anders als beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, bei dem bereits heute der Internationale Strafgerichtshof Beweise sicherstellt, ist das Ermitteln im früheren Gebiet des IS-Kalifats schwierig, weil man dafür mit syrischen und irakischen Behörden kooperieren müsste. In Syrien ist das Regime von Bashar al-Assad kein Partner, da es selbst Völkerrechtsverbrechen begeht, die vor deutschen Gerichten verhandelt werden. Und eine Zusammenarbeit mit der autonomen Verwaltung Nord- und Ostsyrien gestaltet sich schwierig, da sie weder national noch international anerkannt ist. Im Irak scheitern deutsche Nachforschungen dagegen vor allem an der Sicherheitslage. Dort verlässt man sich auf die Arbeit von UNITAT, ein von den Vereinten Nationen geschaffenes Untersuchungsteam, das im Nordirak Beweise sammelt und Zeugen befragt. Bei Völkerstraftaten ist die Beweisführung besonders anspruchsvoll, denn der dafür zuständige Generalbundesanwalt muss die individuelle Schuld für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen oder Völkermord beweisen. Beim Genozid etwa müsse überzeugend dargelegt werden, dass der Angeklagte die Absicht hatte, eine ganze Gruppe, in diesem Fall die Jesiden, zu vernichten, erklärt Alexander Schwarz. Zunächst habe die Bundesanwaltschaft soziale Medien ausgewertet, Facebook-Seiten und Chaträume, in denen sich IS-Kämpfer mit ihren Taten brüsteten. Bilder und Videos hätten Einblicke in den terroristischen Alltag im Kalifat geliefert. Dann habe man zunehmend Zeuginnen gefunden, die detailliert von der IS-Ideologie und den Verbrechen berichten konnten, so der Völkerrechtsexperte. Wichtig sei dabei bis heute das Engagement jesidischer Nichtregierungsorganisationen, die Informationen an die Bundesanwaltschaft weiterleiteten.
Letztendlich wäre auch wünschenswert, dass man mittlerweile diese Kooperationen auch staatlicherseits nutzt, um damit Ressourcen auch nutzbar zu machen, auf die die Bundesanwaltschaft so gar nicht zugreifen kann.
Vor allem beim Auffinden und bei der Betreuung von Zeuginnen spielten jesidische NGOs eine entscheidende Rolle, ergänzt Professor Christoph Safferling von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Der Völkerrechtsexperte lobt den Innovationseifer der Bundesanwaltschaft. Dieser sei es gelungen, das Völkerstrafrecht vor deutschen Gerichten auszutesten und weiterzuentwickeln, bis hin zum Nachweis des Genozids. Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte einen irakischen IS-Kämpfer im November 2021 wegen Völkermordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Oberlandesgericht Hamburg eine deutsche Rückkehrerin im Juli 2022 wegen Beihilfe zum Völkermord zu 5,5 Jahren Haft. Urteile von internationaler Bedeutung, meint Safferling.
Da ist man wirklich weite Wege gegangen und hat international hier neue Maßstäbe gesetzt. Und das tut dem Völkerstrafrecht gut. Insbesondere, wenn Sie daran denken, wie doch etwas schwerfällig und schleppend Fälle in Den Haag vor dem Internationalen Strafgericht so verhandelt werden, wenn er denn da überhaupt zuständig ist.
Da, im Gegensatz zur Ukraine, weder Syrien noch der Irak den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag anerkannt haben, könnte dieser im Falle der IS-Verbrechen nur mit einem Mandat des UN-Sicherheitsrates ermitteln. Das wiederum würde Russland, Assads wichtigster Verbündeter, mit einem Veto verhindern. Umso wichtiger ist der Weg über nationale Gerichte, für den Deutschland neue Ideen und Anklagestrategien entwickle, sagt Professor Safferling. Vom juristischen Niveau der verschiedenen Oberlandesgerichte ist er beeindruckt. Allerdings wünscht er sich eine Übersetzung der Verfahren ins Englische, damit die Arbeit der deutschen Strafverfolgung auch international wahrgenommen werden könne. Ein Anliegen, das er als neuer Direktor der Akademie Nürnberger Prinzipien verfolgen möchte. Sein Kollege Alexander Schwarz spricht sich dafür aus, Völkerrechtsprozesse vor allem in die Sprache der Überlebenden zu übersetzen.
Ich habe es tageweise erlebt, dass hinten im Gerichtssaal Überlebende Jesidinnen gesessen sind, die von der deutschen Gerichtssprache und dem, was da passiert, kein einziges Wort verstehen. Ich finde, es gehört zu solchen Völkerstrafverfahren, dass man die Investitionen vornimmt, dass solche Prozesse simultan übersetzt werden, damit die betroffene Gemeinschaft, die eben unter diesen Verbrechen gelitten hat und die ein Interesse an diesen Verfahren hat, auch wirklich teilhaben kann.
Mehr internationale Aufmerksamkeit für die Verurteilungen deutscher IS-Rückkehrerinnen wäre auch innerhalb Europas ein wichtiges Signal. Denn noch immer weigern sich EU-Staaten, ihre zum IS ausgereisten Bürger zurückzuholen. Aus Angst, diese könnten dann in Europa weitere Straftaten begehen. Katrin Langensiepen, Europaabgeordnete der Grünen, setzt sich seit Jahren für die Rückholung europäischer IS-Anhängerinnen ein. Im vergangenen Oktober reiste Langensiepen nach Nordostsyrien und besuchte das Lager Al-Hol. Dort leben 4 Jahre nach dem Ende des Kalifats mehr als 60.000 Menschen, vor allem die Frauen und Kinder ehemaliger IS-Kämpfer. Die meisten von ihnen stammen aus dem Irak und Syrien, aber die radikalsten fänden sich unter den 10.000 ausländischen Campbewohnern, sagen Vertreter der autonomen Verwaltung Nord- und Ostsyrien. Ihre Sicherheitskräfte bewachen das Lager von außen, aber im Inneren herrsche der IS Mit Religionspolizei, Repressalien und der Rekrutierung von Kindern sei Al-Hol ein Mini-Kalifat, in dem die nächste Generation von Dschihadisten heranwachse, warnen kurdische Politiker. Katrin Langensiepen war besonders von der Aggressivität der Kinder schockiert. Sie ist mit kurdischem Wachpersonal um das Lager herumgefahren, hat mit Männern und Frauen der Lagerverwaltung gesprochen. Die, so Langensiepen, könnten sich nur unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen auf dem Gelände bewegen.
Es ist ein Staat im Staate. Die Frau sagte uns, wenn wir durch die Straßen, durch die Zelte gehen, verschleiere ich mich. Das kann ich nicht in Jeans und Pullover machen. Und die hat auch gefragt, weiß die Welt eigentlich, dass es uns gibt? Sie hat gesagt, ja, wir wissen, dass es euch gibt.
In den vergangenen 2 Jahren dokumentierte die UNO mehr als 130 Mordfälle in dem Lager. Bis heute würden in Al-Hol auch jesidische Frauen und Kinder gefangen gehalten, sagt Farida Khalaf, die jesidische Aktivistin. Mehr als 2500 Jesidinnen würden noch immer vermisst.
Jedes Mal, die eine von jesidische Frau, die ist geflohen, die sind am meisten von Holkamp. Das heißt, die sind noch mehrere drin. Ich wünsche mir, dass das nicht nur wir, dass alle in der Welt uns helfen, dass wir diese Leute finden, dass die zurückkommen. In jedem Tag sind wir 1000 Mal gestorben. Wie kann man 9 Jahre mit diesem schrecklichen Menschen leben?
Inzwischen sind 6000 ausländische IS-Angehörige, fast ausschließlich Kinder und ihre Mütter, repatriiert worden. 4000 davon alleine in den Irak. Europäische Regierungen mussten in der Regel erst gerichtlich gezwungen werden, ihre Staatsbürger zurückzuholen. Von den deutschen IS-Anhängerinnen seien inzwischen alle, die nach Hause wollten, zurückgeholt worden, heißt es von Seiten des Auswärtigen Amtes. 27 Frauen, 80 Kinder und ein 20-Jähriger, der als Kind zum IS verschleppt worden war. Ungefähr 10 deutsche Frauen hätten nicht zurückgewollt. Über die Zahl der in den Lagern lebenden deutschen Kinder kann das Bundesinnenministerium keine Angaben machen. Daneben seien etwa 30 deutsche Männer in Nordostsyrien inhaftiert. Gegen sie könnten vor Ort Strafverfolgungsansprüche bestehen, so das Auswärtige Amt. Auch für diese mutmaßlichen Terroristen sei Deutschland verantwortlich, sagt Völkerrechtsexperte Christoph Safferling. Es seien deutsche Staatsbürger. Der Prozess müsse ihnen in Deutschland gemacht werden.
Da haben wir gar keine Wahl, meiner Meinung nach. Und es handelt sich ja auch um ein Problem der deutschen Gesellschaft, denn diese Personen sind hier radikalisiert worden oder haben sich hier radikalisiert. Die sind hier unter uns aufgewachsen.
Gerade bei den Männern dränge die Zeit, sagt Anwältin Sonka Mena. Denn je länger sie in kurdischen Gefängnissen säßen, desto schwieriger werde es, sie nach ihrer Rückkehr noch hinter Gitter zu bringen. Ein Jahr Auslandshaft gelte so viel wie 2, 3 oder 4 Jahre in Deutschland. Wer 5 Jahre in Nordostsyrien inhaftiert gewesen sei, habe dann seine Strafe womöglich schon verbüßt. In Koblenz läuft die Beweisaufnahme gegen die deutsche IS-Rückkehrerin Nadine K. noch bis mindestens Ende Mai. Erst danach wird der Generalbundesanwalt bei seinem Plädoyer das Strafmaß fordern. Anwältin Sonka Mehner rechnet damit, dass Nadine K. auch wegen Beihilfe zum Völkermord verurteilt wird. Ihre jesidische Mandantin Navin ist bereits zurück in ihrem Heimatdorf im Nordirak. Sie wird dort von dem Urteil erfahren.
Das war der Hintergrund. Völkermord an den Jesiden. Deutsche IS-Frauen vor Gericht. Eine Sendung von Christine Hellberg. Redaktion Susanne Elker-Fief.